Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte.
Guten Morgen, hallo Michael.
Hallo Adam, guten Morgen.
Hallo, moin.
Wir hätten ja eigentlich den Buchstaben F für unser heutiges Thema nutzen können, aber dann wären wir mit Familie Fischer nicht weit gekommen und deshalb haben wir das X gewählt, weil es nicht viele Wörter bietet und die Xenophobie, die Fremdenfeindlichkeit, passt da natürlich wunderbar rein. Hast du selber Fremdenfeindlichkeit am eigenen Leibe erlebt?
Ja, öfters, aber bei weitem nicht so, wie viele andere das erleben. Und ich glaube, die Xenophobie ist eines der größten Probleme heute und weil das immer weniger mit einer globalisierten Welt zusammenpasst und das ist eine Gefahr, glaube ich. Das ist natürlich schwer zu sagen, was heißt Fremdenfeindlichkeit, Bemerkungen, sowas alles fremdenfeindlich sein kann, habe ich natürlich öfters erlebt. Aber es hängt auch ein bisschen davon ab, wie empfindlich ich bin. Und am Anfang war ich empfindlicher wie später. Wo man sich weniger wehren kann, ist man natürlich empfindlicher.
Ich kann mich nur erinnern, selber in der Grundschule war für uns das Fremde, so vor 40, 45 Jahren, waren die Kinder der türkischen Gastarbeiter, die zugewandert wurden von ihren Eltern. Und da standen dann zwei ganz süße Jungs, Brüder im Türrahmen und wurden von uns aufs Übelste beschimpft. Und wir wissen eigentlich bis heute nicht, warum. Erstmal, wo wir überhaupt das Vokabular her hatten. Das waren für uns sofort irgendwas zwischen Kanaken, Kümmeltürken und Spaghettifresser. Wir hatten keine Ahnung, aber
man macht das Kind mit, ja.
Man macht es, obwohl man gar nicht weiß, wo es herkommt, dieser Hass.
Ja gut, das ist in den meisten, ich will jetzt nicht psychologisieren, meine Schwester ist Psychologin, die würde sehr viel darüber sagen, wo der Frust und unterdrückte Gefühle dann rauskommen und es handelt sich um was ganz was anderem. Bei den meisten Frusterlebnisse, die früher haben im Leben und das wird abgeladen auf die Schwächen, das ist ja bekannt. Man weiß natürlich nicht, warum man diese türkischen Kinder beschimpft, aber ich glaube, die das zu wissen glauben, die wissen auch nicht den Grund. Das ist so eine Ersatzhandlung natürlich.
Ja gut, die Reaktionen waren dann halt, dann waren wir die Kartoffelfresser und da kam aus dem Schweinefresserland oder irgendwas.
Spaghettifresser, das waren zuerst waren das die Italiener und dann kamen die Türken.
Ja klar, genau, wir haben einfach keinen Unterschied gemacht, weil wir auch gar keinen Unterschied wussten und selbst wenn wir ihn gewusst hätten, wäre beides ungerecht gewesen. Dieser Begriff des Xenos ist ja griechisches Wörterbuch divers. Es ist der Fremde, es ist aber gleichzeitig der Gast, weil die...
Das ist das typisch. Es gibt mehrere Sprachen, wo Gast und Fremder dasselbe sind. Und das ist eigentlich etwas Schönes oder Hoffnungsvolles, auch wenn die Menschen sich nicht daran halten.
Hast du denn Fremdenfeindlichkeit gerade in deinem Arbeitsumfeld erlebt? Also ich kann mir vorstellen, Musik ist ja eine sehr internationale Geschichte in der italienischen Oper, möchte aber vielleicht ein Italiener einen Italiener singen haben. Oder ist das nicht so ausgeprägt?
Direkt kann ich mich nicht erinnern, es hat sowas gegeben, dass man hinter meinem Rücken zum Intendanten ging und warum einen Ausländer, wir haben so wunderbare italienische, deutsche, holländische oder sowas Künstler, aber das hat damit nichts zu tun, also du darfst die Künstlerwelt, darf ich mal sowas sagen, wirklich nicht ernst nehmen, weil derjenige, der eine Rolle bekommen möchte und wenn der andere diese Rolle bekommt, also dem ist alles recht, dann ist er ein Ausländer, dann ist er, das eignet sich nicht dazu, dann ist er zu teuer, ich habe das in Ungarn einmal so gesagt, die erste Linie, diejenigen, die Rollen bekommen, die sind immer auf der Regierungsseite und die eine Rolle haben möchten, sind immer in der Opposition.
Also diese Idee der Xenophobie kann man ja auch durchaus im Land erleben. Man braucht ja dafür gar keine sogenannten Ausländer. Was deine Familie als Juden erlebt haben seinerzeit, was vielleicht heute Sinti und Roma erleben in Ungarn, aber auch in anderen Ländern, wo sie eigentlich ansässig sind, das sind ja Fremde im eigenen Land. Gibt es da eine Entwicklung, die zum Beispiel, jetzt sind wir wieder beim Dauerthema Orbán, aber hast du das Gefühl, dass es sich zum Beispiel in Ungarn stärker wieder ausprägt oder ist das ruhig?
Kann man nicht so genau wissen. Also das Gefühl hat man, dass es stärker geworden ist, aber das war auch vorher in den Menschen drin. Und wie weit sich das jetzt wirklich stärker geworden sind oder die Menschen sich nur mehr trauen, das zu zeigen, weil das eben deutlich salonfähig war, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber was du jetzt sagst mit Ausländern oder keine Ausländer, es ist bekannt, zum Antisemitismus braucht man keine Juden. Und ja, die fremdenfeindlichsten Leute in Ungarn sind solche, die noch nie Fremde überhaupt gesehen haben. Also es ist so, die Welt in Ungarn ist wirklich anders wie in Deutschland. Ich habe in Ungarn noch nie einen, sagen wir so, einen ausländischen Taxifahrer gefunden. Und wenn ich in Deutschland, da lernt man die Welt kennen. Also ich habe wirklich unterschiedlichsten Fahrer da kennengelernt und etwas von ihrer Herkunft gehört.
Ja, also Xenophobie ist ja erstmal vor allen Dingen Fremdenangst. Und ich glaube, da setzt es ja genau an, dass ausgerechnet in den Ländern, das ist ja sogar statistisch nachvollziehbar, dass in den Bundesländern, in denen die wenigsten Ausländer leben, die größte Angst.
Die größte Angst, größte Angst vor ihnen. Das ist da auch bekannt. Es ist sicherlich, du kannst lange darüber diskutieren, ob das jetzt ein angeborener Instinkt ist, die Menschheit damals vor 100.000 Jahren irgendwie für die Entwicklung gebraucht hat. Aber es ist sicherlich etwas, was gefährlich ist, was aber leicht von Politikern manipuliert und angeheizt aufgestachelt werden kann. Und da sage ich immer, dass wir, die in einer wirklich internationalen Beruf arbeiten, wir müssen was dagegen tun.
Ich merke nur bei mir selber, dass ich von Vorurteilen gar nicht so frei bin, wenn es zum Beispiel um Musiker geht, weil es ja tatsächlich erkennbar unterschiedliche Schulen gibt im Instrumentalspiel und da gibt es zum Beispiel die fantastische russische Schule, wo man aber immer sagen würde, als deutsch Ausgebildeter, also bei einem in der deutschen Schule Ausgebildeter, ja, passt in kein einziges Orchester rein, wollen alle Solisten sein, ja, die können ja ein Tschaikowski-Konzert, aber dafür können sie keine Haydn-Symphonie. Das ist ja auch etwas, ich glaube nicht, dass wir uns dem so völlig entziehen können, dass da eine Art von Vorurteil oder vielleicht auch tatsächlich Angst ist, dass die einem ganz, ganz schnell über werden, weil sie einfach technisch und wenn man mal ganz ehrlich ist, in der musikalischen Emotion einfach viel weiter sind.
Ja, gut, das ist wieder was anderes. Du kannst dazu sagen, das stimmt und das stimmt auch nicht. Es gibt natürlich solche Unterschiede. Wichtig ist, dass wir das Urteil, das wir haben, dass das nicht ein Vorurteil wird. Und es geht auch nicht darum, wer von wo kommt, sondern wer wo studiert hat. Also ja. die Studienzeit prägt jeden viel, viel mehr als die übrige Herkunft. Und in der heutigen globalisierten Welt, wo man die Möglichkeit hat, unterschiedliche Impulse zu sammeln, dann ist es eigentlich nur wichtig, dass die nationalen Musikschulen den nationalen Stil weitergeben und die Studenten aus allen verschiedenen Traditionen was erlernen. Die Globalisation bringt sehr, sehr viele Möglichkeiten und die Möglichkeiten müssen wir nutzen, glaube ich. Und leider, diese xenophoben Nationalisten sind immer diejenigen, die zurückgeblieben sind oder glauben, dass sie zurückgeblieben sind. Und das kommt aus Neid und Minderwertigkeitskomplex, das ist ja bekannt. Aber deshalb ist sie nicht weniger gefährlich.
Ja, und sie kommt zum Teil ja auch aus einer übertriebenen, nennen wir es mal, Bildungs- oder einer intellektuellen Schräglage, die ich einmal erlebt habe. Salzburger Festspiele, Lang Lang war noch ziemlich jung und gerade dabei, ein Star zu werden. Und spielt, jetzt muss ich lügen, ich glaube in der Felsenreitschule, einen Klavierabend mit einer Haydn-Sonate. Und alle hinterher zerrissen sich wirklich die Mäuler darüber, ja, so kann man es ja überhaupt nicht spielen. Ich würde bis heute behaupten, dass das eine der besten Weisen war, einen Haydn zu spielen. Das war total spielerisch, das war nicht einfach.
Das ist ja so. Es ist so, was ich früher gesagt habe, in jungen Jahren sagen die Kritiker, also ich habe das Stück noch nie so gehört, das war furchtbar. Mhm. Und dann später sagt man, ich habe das Stück noch nie so gehört, das war unglaublich gut. Dass sie sofort als erste Reaktion einen chinesischen ablehnen, das gab es. Und diese Fähigkeit, dass wir uns öffnen, das ist was Wagner in dem Meistersingern sagt. man muss versuchen, das zu verstehen, was der Künstler will und nicht das, was wir wollen. Es ist typisch, was du sagst, gegen den...
Lang oder solche...
Gegen Lang, ja, das wollte ich sagen. Mhm. Weil ich habe das damals erlebt, das gibt es, war ein berühmter Fall, wie der Carlos Kleiber zum ersten Mal den Othello an der Scala dirigiert hat. Mhm. Und einer rief da rein, bevor der dritte Akt angefangen hat, povero Verdi, der Retta da un Tedesco. Und das, also wie kann ein Tedesco, wie kann ein Deutscher Verdi dirigieren? Da gab es eine große Diskussion darüber und das hat geholfen. Da ist das Publikum der Scala viel offener geworden durch diese Geschichte. Ich bewundere, dass der Kleiber überhaupt weiter dirigieren konnte, sonst war er nämlich nicht so hart. Da war er einer der empfindlichsten Künstler überhaupt.
Absolut, ja.
Diese Vorurteile gegen Ausländer gab es und die Wiener waren natürlich sehr hochnäsig. Also Mozart kann nur ein Wiener machen oder was weiß ich. Aber die Ungarn auch, ein Ausländer kann kein Bartok machen und ich gehe davon aus, dass die anderen natürlich auch so sind. Es ist also ein Reflex vielleicht oder ein eben von der, ich bin jetzt etwas boshaft, von der zweiten Reihe, die dann Ausreden suchen.
Ja, andersrum, das verrückte Gegenbeispiel hast du ja bei der großen Begeisterung, gerade in den asiatischen Ländern Korea, also sagen wir mal Südkorea, Japan, China sind ja so das beste Beispiel dafür, mit was für einer Begeisterung auf die westliche Kultur eingegangen wird und man wirklich sehr intensiv versucht, dieser Kultur näher zu kommen. Wir auch andersrum merken plötzlich, dass da Menschen sich intensiv, vielleicht sogar intensiver, weil bewusster mit dieser Kultur auseinandergesetzt haben, sie dann wieder hierher bringen und wir sagen, verdammt, richtig gut.
Ja, und da können sie sogar besser als wir.
Ja, aber also dann sind sie plötzlich, und ja. Wie heißen sie? Sie sind die blöden Maschinen. Das ist das, was mich richtig aggressiv also, macht.
Ausreden wird man immer treffen und so bösartige Argumente wird man leider immer treffen, aber das ist ja gefährlich. Ich habe das auch wirklich, du hast recht, also wie ich in Japan war, wir haben ein Publikum erlebt, das ich wirklich... Man hat das Gefühl, dass ich mit dem Stück und mit der Geschichte und mit der Interpretation wirklich auseinandergesetzt habe. Und wenn man denkt, wie viele Leute über Mozart und Beethoven ganz genau Bescheid wissen in Japan und wie viele Menschen wissen alles über Kabuki-Theater in Europa, ja. Es ist ein Riesenunterschied. Also die interessieren sich für unsere Kultur, wir interessieren sich nicht für ihre Kultur und das bereichert sie viel mehr. Das ist sogar gefährlich.
Ja, und das Interessante finde ich, dass man ganz langsam merkt, dass es natürlich genau die gleichen Unterschiede, die es zwischen Deutschen und Franzosen und Italienern und Ungarn gibt, auch in Asien gibt. Und dass diese Behauptung, ja, diese Koreaner, Japaner und Chinesen oder wie man sie dann einfach nur die Asiaten, unterscheiden sich so intensiv in ihrer Landsmannschaft. Also dass tatsächlich bei den Koreanern auch das Musizieren völlig anders, vom Ansatz her völlig anders ist als beispielsweise bei Japanern. Und ich deshalb auch immer so ein bisschen nervös werde, wenn ich dann an einer Hochschule in Deutschland sehe. Ja, natürlich viele Asiaten, aber sehr differenziert aus sehr vielen verschiedenen Ländern. Und selbst die Professoren das eigentlich nicht auseinanderkriegen und eigentlich mit einer ganz großen Unkenntnis über diese einzelnen Länder dann schwadronieren. Und das ist anstrengend, das ist auch...
Gefährlich und oder für uns selbst, also für diejenigen selbst gefährlich, die das wollen. Weil ich glaube wirklich nicht mehr, dass das, was Angeborenes gibt, auch also Unterschiede. Jeder kann alles erlernen. Und eigentlich die richtige offene Welt wird nicht dann geben, wenn Chinesen und Peruaner in Wien an der Hochschule unterrichten, sondern wenn ein Chineser auf der Wiener Hochschule Rektor wird. Das kann aber sein, warum nicht?
Nee, natürlich, ich meine, das ist ein schönes Beispiel, aber ich glaube auch, dass sich die Wahrnehmung der andersartigen Kulturen seit Christoph Willibald Glucks Le Cinesi auch nicht verändert hat. Das ist in Wirklichkeit ist das ein ornamentales Ding, das findet man ganz hübsch, aber eigentlich nimmt man es nicht ernst. Und die wenigen, die es ernst nehmen, sind bei uns eigentlich fast schon wieder Fremde. Also die Deutschen, die ich kenne, die sich intensiv mit asiatischer, sehr, sehr differenziert, meinetwegen japanischer oder ostjapanischer, nord- oder südjapanischer Kunst auseinandersetzen, sind doch Freaks in unserem Weltbild.
Wobei ich denke, die Welt bewegt sich in die richtige Richtung, weil das vor 30, 40 Jahren viel schlimmer war und der Weltoffenheit, da hat die Globalisation, glaube ich, doch viel geholfen. Und aber es ist nicht so, dass man sich mit fremden Kulturen nicht auseinandersetzen kann, oder, sondern man muss das Interesse ist eine Gabe, wenn ich sage, für die fremden Kulturen, und wir müssen die Möglichkeiten der Globalisierung nutzen. Ich glaube, das geht aber in die richtige Richtung. Ich hoffe für die nächste Generation.
Dann arbeiten wir an unserer Xenophilie und machen morgen weiter mit dem Y.
Ja.
Vielen Dank.
Alles Gute, bis morgen. Ciao.
Danke, bis dann. Tschüss.